ich schon mal da bin, der Podcast von und mit Juderm and Friends. In unserer heutigen Folge geht es vielleicht darum, wie Alkohol gute Ideen hervorbringen kann. Oder vielleicht darum, was ein Laptop auf Rädern in der Visite zu suchen hat. Vielleicht aber auch um Ärzte, die sich immer übers Ohr hauen lassen. Das könnte sein. Oder aber es geht tatsächlich um digitale Unterstützung in der Patientenversorgung, warum sie immer noch nicht da ist, wo sie sein könnte und wie sich Versorgungsforschung direkt auf den ärztlichen Alltag auswirkt. Das alles mit einem super sympathischen Gesprächsgast. Aber hört selbst. Ich bin Christine von Juderm. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute sitzt neben mir nämlich der Benjamin von Juderm, der mich heute als Co-Moderator unterstützt. Hallo Benjamin, schön, dass du mit dabei bist.
Hallo Christine und hallo.
Hallo, und das sage ich gleich, wer noch hallo, denn der Benjamin ist ja mittlerweile schon fast bekannt dafür, immer wieder spannende, interessante Leute irgendwo aufzugabeln. Und wo er unseren aktuellen Podcast-Gast aufgegabelt hat und warum er ihn gerne in unserem Podcast haben möchte und wer es überhaupt ist, das wird uns Benjamin gleich nochmal erzählen.
Dann übernehme ich direkt das Zepter und ich begrüße nämlich heute bei uns in der Runde Dr. Frenz Ohm. Frenz, wir haben uns kennengelernt auf einer Veranstaltung. Da ging es irgendwie um die Weiterbildung für Dermatologinnen und Dermatologen. Und da haben wir nicht nur beide festgestellt, dass wir beide noch in der Weiterbildung sind, sondern auch über den Tellerrand schauen und hatten ziemlich viele Punkte, über die wir diskutiert haben, sei es im Rahmen von Digitalisierungsinitiativen, über die Versorgungsforschung, Patientenversorgung selber, aber auch Zukunftsoptionen. Und da habe ich mir gedacht, ach, das Jahr nähert sich dem Ende. Da möchten wir noch einen runden Abschluss finden und deswegen bist du bei uns mit dabei.
Ja, da freue ich mich sehr. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Sehr gerne und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und ich würde auch gerne, Benjamin, direkt mal damit starten, dass wir mal den Menschen Frenz Ohm kurz vorstellen und überhaupt erstmal, also du bist Dermatologe oder zumindest in der Weiterbildung zum Dermatologen. Magst du kurz erzählen, wo bist du gerade? Was hat dich überhaupt in die Dermatologie gebracht?
Ja, also ich bin in der Weiterbildung. Das heißt, muss ich selbst mal überlegen, im letzten Jahr, theoretisch könnte ich im Sommer 2026 meinen Facharzt machen und bin seit Beginn der Weiterbildung am UKE in Hamburg. Zunächst die ersten 2 Jahre im Institut für Versorgungsforschung in der Dermatologie, in einem Ambulanzbetrieb, in dem auch der Fokus sehr stark auf der Versorgungsforschung liegt und bin dann nach 2 Jahren quasi hausintern gewechselt in die Hautklinik und habe dann da eben meine Stationszeit gemacht und Tagesklinik und bin jetzt dort unten in der Poliklinik. Also durchlaufe eigentlich das, was jeder so mal durchmachen muss im Laufe der Ausbildung.
Ja, Stichwort Versorgungsforschung. Forschung trifft Praxis. Was heißt das denn jetzt konkret für die tägliche Arbeit? Was hast du denn da gemacht?
Ganz konkret ist es in den ersten 2 Jahren so gewesen, dass ich neben dem Ambulanzbetrieb auch immer wieder Freizeit, wenn man so will, hatte für die Forschung. Das heißt, man konnte sich aus der Sprechstunde zurückziehen und sich den Daten widmen, die man so ja im Alltag dann dort gesammelt hat. Das war ganz schön. Also die Verzahnung war sehr eng. Wir haben letztlich im Ambulanzbetrieb mit einer Reihe von Fragebögen eben das gesammelt, was wir auswerten wollten. Und haben auch in der Zeit, in der ich da angefangen habe, eine ganze Reihe an Registern aufgebaut, die jetzt so langsam an Fahrt aufnehmen. Und das ist natürlich sehr schön zu beobachten, wie jetzt auch über Hamburg hinaus diese Register angenommen werden und so langsam auch eine echt betrachtliche Anzahl an Daten da generiert wird, die dann hoffentlich in den nächsten Jahren auch ausgewertet wird. Also Versorgungsforschung, ja, das klingt immer erstmal so ein bisschen trocken, aber das ist, wenn man sich damit beschäftigt, total spannend. Das ist natürlich keine Laborforschung, ne? Und viele, die an Forschung denken, die denken an Mausversuche oder so. Und Versorgungsforschung, die hat eben nichts mit Tieren und mit Labor zu tun, sondern die ist ganz nah an den Patienten dran. Und das finde ich auch immer sehr spannend. Das heißt, man will zum Beispiel in der Versorgungsforschung verstehen, wie Medikamente in real life sozusagen funktionieren und über eine sehr lange Zeitspanne funktionieren. Man will was über Nebenwirkungen herausfinden, aber man will auch die Patientenseite verstehen. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Also Stichwort Patient-Reported Outcomes, zu gucken, nicht das oder nicht alles, was wir auf Behandlerseite gut oder schlecht finden, kommt auch genauso bei den Patienten an oder wird auch so wahrgenommen. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, also die Patientenseite mit einzubeziehen, das finde ich sehr spannend an der Versorgungsforschung. Und die hat mich in allen Belangen überzeugt.
Immer wenn wir mit Podcast-Gästen über Versorgungsforschung sprechen, fällt das Wort Register. Kannst du mal kurz nochmal zusammenfassen, auch für unsere Hörer, die sich nicht ganz so tief auskennen, was sind Register, was machen die, wozu braucht man die?
Das kann man natürlich verklausulieren und verschachtelt darstellen und dann sind alle genauso schlau wie vorher. Und deswegen habe ich auch immer versucht, mir das so leicht wie möglich vor Augen zu führen, was eigentlich ein Register ist. Und wenn man es ganz basal runterbricht, dann ist ein Register eine Datensammlung. Also es werden Daten nach bestimmten Kriterien gesammelt und irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem ich sage, jetzt will ich mir bestimmte Aspekte aus diesen Daten, aus dieser Datensammlung rausgreifen und analysieren. Und das sind häufig zum Beispiel Krankheitsregister. Das heißt, ich sage, ich möchte was zu Erkrankung XY wissen. Das ist zwar vielleicht eine seltene Erkrankung, aber gerade drum gibt es viel zu wenig Daten und wir haben immer noch Patienten, die genauso behandelt werden wie vor 50 Jahren und das darf eigentlich nicht so sein. Sondern will man mehr herausfinden, will man vielleicht die Risikofaktoren erkennen, irgendwelche pathogenetisch relevanten Faktoren oder Begleiterkrankungen, die häufig auftreten. Und dann macht es Sinn, eben ein Register zu dieser Erkrankung aufzusetzen und nach Licht ins Dunkel zu bringen. Das ist eigentlich ein Register. Also ich will zu einer bestimmten Sache, ob es eine Krankheit ist, ob es ein Medikament ist, ob es eine Populationsgruppe ist, einfach mehr erfahren.
Hat jeder Zugriff auf diese Register?
Also grundsätzlich jeder, der teilnimmt am Register, hat auch die Möglichkeit, bestimmte Fragestellungen selbst zu beantworten, indem er dann die Datensets dazu bekommt, ja.
Okay, dankeschön.
Jetzt hast du ja gerade auch schon gesprochen von der Patientenorientierung und vom Outcome. Sprich, du hast so patientenrelevante Endpunkte erwähnt, die PROMs. Wie werden die denn gemessen und kannst du die ein Beispiel dafür nennen?
Na, es gibt verschiedene Tools und dieses Sammelsurium an Tools, was da im Einsatz ist, das wächst auch kontinuierlich. Also jetzt mal ein ganz klassisches Beispiel, was denke ich auch jede oder jeder kennt, ist der DLQI, also der Dermatologische Lebensqualitätsindex, der anhand von 10 Fragen sozusagen das Befinden der Patienten abfragt und ein ganz gutes Tool ist, um zu erkennen, ob zum Beispiel eine Therapie auch für den Patienten subjektiv erfolgreich ist und nicht nur für mich objektiv. Ne, denn ganz häufig ist es ja so, dass ich sage, das sieht alles gar nicht so schlimm aus, aber der Leidensdruck immens hoch ist auf Patientenseite. Ne, und deswegen haben auch diese Patient-Reported Outcomes, also zum Beispiel der DLQI, Einzug gehalten in Therapieentscheidungen, in auch Leitlinien. Wir haben eben besprochen, Benjamin, wir wollen heute nicht über Leitlinien sprechen, aber gerade da ist es natürlich ganz wichtig. Also Leitlinien, wenn Leitlinien sowas aufgreifen, dann denke ich, ist da die Relevanz doch deutlich und nachhaltig unterstrichen. Also neben dem DLQI gibt es zum Beispiel Juckreizskalen. Ja? Juckreiz ist so ein Thema. Sitzt jemand vor dir und sagt, ich kann nachts nicht schlafen, alles juckt ganz furchtbar, dann ist das für mich erstmal nicht so richtig greifbar. Wenn ich dann aber frage, wenn sie das einordnen auf einer Skala von 0 bis 10, 0 ist kein Juckreiz, 10 der schlimmste vorstellbare Juckreiz und ich dann 11 oder 12 zu hören kriege, dann weiß ich natürlich, worum es sich da handelt. Also diese Tools sind sehr relevant und die werden zum Beispiel da im Institut für Versorgungsforschung auch regelmäßig A, abgedatet und B, eben um neue erweitert. Weil man eben weiß, bestimmte Aspekte spielen dann doch eine größere Rolle bei der und der Erkrankung. Da können wir zum Beispiel nicht mit dem DLQI agieren. Der erfasst gar nicht, was bei dieser Erkrankung relevant ist. Der mag vielleicht bei der Schuppenflechte relevant sein, aber nicht bei der Alopecia areata. Das sind eben so Aspekte.
Und welche Bedeutung hat für dich dann so eine Interdisziplinarität, also eine Zusammenarbeit mit anderen Fachrichtungen, gerade auch für eine Versorgungsqualität? Also generiert ihr dann nur dermatologische Datensets oder werden Daten auch von anderen Fachrichtungen eingespeist?
Die werden für die Register, die wir aktuell führen, primär dermatologisch eingespeist. Aber ich kann dir ein Beispiel nennen, zum Beispiel die Hamburg City Health Study. Das ist eine riesig angelegte Studie mit, ich glaube, über 25.000 Teilnehmern, die über einen ich glaube, fast eine Dekade begleitet werden und von allen Fachrichtungen sozusagen gescreent, untersucht und eben auch abgefragt werden. Und hier ist natürlich die Interdisziplinarität das A und O. Und da geht es auch in der Datenauswertung dann natürlich hoch her, weil häufig 5 verschiedene Fachrichtungen mit am Tisch sitzen. Also das ist so ein Beispiel für an dem auch das IVDP, das Institut für Versorgungsforschung, eben maßgeblich mit beteiligt ist, von dermatologischer Seite, aber eben im Kontext des Gesamtpatienten mit all seinen Organen betrachtet werden muss und entsprechend aufwendig ist da auch der interdisziplinäre Austausch. Ne, aber sonst nochmal, um ein praxisnahes Beispiel zu bringen, also man erkennt ja mehr und mehr auch, dass zum Beispiel Patienten mit Acne inversa, ja, eine systeminflammatorische Erkrankung, eben auch häufig Probleme im gastrointestinalen Bereich hat, ne? Oder im rheumatologischen Bereich. Mhm. Stichwort immer noch mal Psoriasis, auch hier der Schwenk. Also gerade da gibt es auch interdisziplinäre Sprechstunden in der Dermatologie. Da weiß ich schon von einigen Unikliniken, die das eben etabliert haben und auch fest etabliert haben und sehr davon profitieren, im engen Austausch zu sein. Aber jetzt gerade zur Versorgungsforschung ist, was die Register angeht, dieser Austausch noch nicht etabliert. Aber das kann ja noch kommen.
Wie kann man sich denn grundsätzlich vorstellen, wie eure Versorgungsforschungsergebnisse oder Erkenntnisse wirklich Platz in der täglichen Versorgung auch finden? Also wie kommen die sozusagen dahin, wo sie dann auch eingesetzt werden? In der Praxis, in der Klinik? Ihr publiziert natürlich, könnte ich mir vorstellen. Aber wie muss man sich das mal jetzt so im praktischen Alltag vorstellen?
Also da kann ich ein ganz konkretes Beispiel mal nennen. Wir haben viele Patienten mit Psoriasis und viele Patienten mit Acne inversa und die werden ja mittlerweile, wenn man leitliniengerecht therapiert, häufig mit Biologika therapiert, ne, im mittelschweren bis schweren Befall. Und wir haben gesehen, dass bei Patienten, die wir von einem bestimmten Biologikum-Originalpräparat auf ein Biosimilar umgestellt haben, dass die Patienten, obwohl man eigentlich davon ausgehen müsste, dass sie gleich gut ansprechen auf das vermeintlich gleiche oder fast gleiche Medikament, eben zu einem Großteil einen Wirkverlust gezeigt haben. Mhm. Und das haben wir anhand des Registers beobachtet. Und dann haben wir gesagt, Mensch, das sollte doch so nicht sein, und haben dazu eine Auswertung gemacht und gesehen, dass dieser Switch von, also dieser Intraclass-Switch von einem Originalbiologikum auf das, wenn man so will, Generikum im Biologika-Bereich, dass der offensichtlich den meisten Patienten nicht gut tut. Und das haben wir publiziert und das ist mittlerweile Bestandteil der aktualisierten S2-Leitlinie, der HS-Leitlinie, die letztes Jahr gekommen ist, wenn mich nicht alles täuscht, oder Anfang dieses Jahres. Und das heißt, wer leitliniengerecht behandelt, der weiß oder da reinschaut heute, der überlegt sich dann zweimal, ob er eben Patienten, die gut laufen, unter dem Originalpräparat umgestellt werden sollten auf ein Biosimilar.
Das heißt, das hat objektiv bei denen nicht mehr funktioniert?
Genau, richtig.
Ah, okay.
Da ging es jetzt nicht um subjektive Parameter, mhm, sondern diesen IHS4-Score zum Beispiel, ne, den man auch zur Verlaufsbeurteilung in Studien heranziehen kann. Und da haben wir das eben gesehen. Und das wäre jetzt ein ganz konkretes Beispiel, wie man sowas dann eben, also wie das translational, wenn man so will, zwar nicht von der Laborierung, aber eben aus der Beobachtung heraus dann in eine Leitlinie eingebaut wird.
Mhm. Und nochmal eine, ja, wenn man so möchte, letzte Frage zur Versorgungsforschung. Die Daten, sind die denn häufig paper-based oder nutzt ihr die auch schon aus der EPA oder habt ihr andere elektronische Erfassungsbögen, wo die rausgezogen werden?
Ja, also wir haben natürlich auch einen großen Pool zum Beispiel aus Krankenkassendaten, der genutzt wird für Auswertung. Da geht es dann um Datensätze, an deren Auswertung ich allerdings bislang nicht beteiligt war. Aber im Institut ist ja ein sehr großes Team, also dreistellig, die sich eben den ganzen Tag auch mit einer ganz großen Anzahl an Daten auseinandersetzt. Und das sind eben nicht nur selbst gesammelte Daten, sondern vor allem auch aus dem Krankenkassenbereich.
Und zurückschließend nochmal, du bist dann gestartet in der Versorgungsforschung und bist jetzt aber zurück wieder auf Station oder in der Ambulanz, sprich in der Klinik.
Genau, ich habe es letztlich andersrum gemacht. Ja, im Institut für Versorgungsforschung ist es in der Regel so, dass man dort hinwechselt, nachdem man schon dermatologische Erfahrung gesammelt hat und dann dort den Facharzt sozusagen macht.
Hm.
Bei mir war es umgekehrt. Ich habe keine Stelle in der Hautklinik bekommen und dann das große Glück gehabt, mich bei Professor Augustin beworben zu haben und dort eben auf eine vakante Stelle zu dem Zeitpunkt getroffen zu sein, die ich dann bekommen habe. Und so war es bei mir eben andersrum. Dann hatte ich 2 Jahre Ambulanzerfahrung und wollte natürlich unbedingt auch noch die Stationszeit machen. Und weil man natürlich sagt, das gehört irgendwo dazu, auch wenn laut neuer Weiterbildungsordnung ja die komplett ambulante Weiterbildung durchaus möglich ist. Und bin dann auch wieder zur rechten Zeit am rechten Ort gewesen, einfach Glück gehabt. Ja, das hatte nichts mit Können zu tun, sondern mit Glück. Und durfte dann rüberwechseln in die Hautklinik, wo ich jetzt seit 2,5 Jahren bin.
Wo wir jetzt gerade dabei sind, wir haben ja den Word Wrap, den wir in den verschiedenen Podcast-Folgen etabliert haben, Christine. Und mir brennt ein paar Fragen unter den Nägeln, deswegen würde ich die mal raushauen. Du hast gerade von den elektronischen Daten gesprochen. Was hast du denn immer dabei? Tablet oder Papier und Stift?
Auf Visite oder wo?
Ach, dann machen wir erstmal Visite.
Auf Visite haben wir einen rollenden Laptop dabei.
Und auf dem Weg zum Flughafen oder für die Reise?
Laptop.
Lieblingsdiagnose oder Lieblingspatient? Woran erinnerst du dich eher?
Lieblingspatient.
Notaufnahme oder Nachtleben?
Nachtleben. Ganz klar.
Das spricht der Hamburger.
Hautarzt oder Hautinfluencer?
Hautarzt.
Und Team Skincare oder Team Biologica?
Eher Biologica? Ja.
Gut. Punkt. Und dann noch Klinikflur oder Coworking Space?
Klinikflur.
Und da bist du auch die Idee für dein Startup gekommen oder wie bist du zur Gründung gekommen? Kannst du da 2, 3 Worte zu erwähnen?
Ja, klar, das war sehr spontan, muss man sagen. Und zwar ist das auf einer Hochzeit von einer Arbeitskollegin entstanden, die Idee. Wir haben am Tisch gesessen mit einer Kollegin von mir, mit einer Oberärztin von mir und ihrem Ehemann, der Software-Ingenieur ist. Und nach dem 3. Glas Wein haben wir uns, oder ich mich, über diese wahnsinnig zeitfressende Dokumentationsarbeit echauffiert. Und er saß ganz entspannt da und hat gesagt, das können wir doch ändern. Und dann habe ich ihn natürlich erstmal ausgelacht und gesagt, ja, wie willst du denn das machen? Und er hat gesagt, naja, KI, schon mal gehört. Das waren so die Anfänge. Da haben wir noch in der Mittagsvisite über dieses ChatGPT gesprochen und gesagt, was das alles kann. Und alle haben gesagt, da bin ich mal skeptisch. Und daraus ist dann 2 Wochen später die Gründungsphase hervorgegangen. Und seitdem, das war im Oktober 2023, also vor über 2 Jahren, sind wir da am Rumfummeln, sage ich immer so schön. Aber wir entwickeln uns weiter. Ja, wir hatten also die grundlegende Idee. Genau, die grundlegende Idee war, irgendwie diese administrativen Tätigkeiten zu verschmälern. Also, A, ich möchte mich auf den Patienten konzentrieren. Ich möchte nicht den Blick abwenden müssen, um alles das, was ich höre und selbst sage, niederschreiben zu müssen. Das war mein Hauptanliegen. Und Punkt B ist natürlich die Effizienzsteigerung. Also wenn ich statt 10 nur 5 Minuten brauche, dann kann ich ja theoretisch doppelt so viele Patienten sehen. Wobei das vielleicht auch nicht mein Ziel ist. Aber dann kann ich mich wenigstens doppelt so lange mit dem Patienten auseinandersetzen. Und das ist doch eigentlich das Schöne am ärztlichen Beruf, dass ich mich fokussieren kann auf die Patienten, nachdenken kann über das, was wir als nächstes machen. Und das ist immer so diese romantisierte Ansicht des ärztlichen Tuns. Und das wird dann leider direkt in der 2. Woche nach PJ und Arbeitsbeginn erschüttert von dem, was da auf einen wartet. Und so kam es dann zu DuDocs. Wir haben erstmal angefangen, ganz einfach ein Transkriptionstool, also das Gesagte zu verschriftlichen. Das war damals schon kein Hexenwerk mehr, genauso wenig wie es das heute ist. Also da haben wir auf Bekannte zugegriffen. Und dann haben wir es verknüpft mit künstlicher Intelligenz und gesagt, jetzt machen wir doch mal aus diesem Rohtranskript was Vernünftiges. Also einen strukturierten Arztbrief oder eine strukturierte Doku oder einen gut verständlichen Brief, den ich dem Patienten in die Hand drücken kann. Und daraus sind dann viele weitere Ideen gewachsen und das wird wahrscheinlich zu ausufernd jetzt. Aber das Grundfeature ist letztlich die automatisierte Dokumentation. Und das eben nach einer Struktur, die der Benutzer vorgibt.
Muss ich mal einwerfen, dass ich echt schon jetzt mehrmals gehört habe, wie viele gute Ideen, Startups und sonstiges nach, sagen wir mal, mittelmäßigem Konsum von Alkohol entstanden sind, was hier gerade jeglichem Erziehungs- und Präventionsansatz widerspricht. Und ich möchte diesbezüglich gern mal klarstellen, dass du, glaube ich, einfach grundsätzlich aber auch ein ziemlich digital tickender Typ bist, also schon auch ein Interesse wahrscheinlich in solche Technologien und so grundsätzlich hast, ne?
Ja, also natürlich, ich gehe solche Dinge und Trends gerne von vornherein mit, manche nicht. Also TikTok habe ich heute noch nicht auf meinem Handy, aber die Digitalisierung im Medizinbereich, die hat mich von vornherein immer interessiert. Und dann überlegt man natürlich schon mal, wie kann man denn sowas Bahnbrechendes wie KI integrieren? Und es ist ja erstaunlich. Ich meine, gucken wir uns an, was heute an KI genutzt wird. Also nahezu nichts in vielen Bereichen. Und ich sehe, du willst was sagen, Benjamin.
Genau, was nutzt du denn privat? Und was nutzt du denn beruflich? Oder was nutzt ihr denn beruflich?
Ja, das ist ja ganz erschütternd, ehrlicherweise. Also ich habe neulich einen sehr spannenden Bericht gelesen, in dem eigentlich das bestätigt wurde, was ich in meinem Gefühl habe. Also das, was heute möglich ist, wird ja nicht genutzt. Also das, was heute an KI-Forschung quasi wöchentlich neu aufploppt, das hält ja in keinster Weise Einzug in unseren Alltag. Wir sind jetzt gerade mal seit ein paar Monaten dabei, ein Transkriptionsprogramm zu nutzen in der Ambulanz. Und wir feiern das, als sei das eine Revolution. Und da muss man sagen, Transkriptionsprogramme, die wurden natürlich in der Praxis, das muss man dazu sagen, ich spreche hier aus der Klinikwarte heraus. Ich weiß nicht und würde mir auch nie anmaßen zu sagen, so und so ist es in der breiten Masse und jeder Praxisinhaber arbeitet so und so. Aber in unserer Klinik ist es, oder ich spreche, glaube ich, für viele Kliniken. Wir sind ja noch sehr fortschrittlich, muss man sagen, wenn ich so mich umhorche. Und wir benutzen jetzt eben Transkriptionsprogramm, um das Gesagte 1:1 zu verschriftlichen. Häufig funktioniert das eben auch nicht so, wie ich das will. Und da muss ich dann noch dran arbeiten. Und das ist schon toll, ja, und wir feiern das. Aber das ist nicht das, was heutzutage geht. Wir sind doch schon 20 Jahre weiter eigentlich. Und das ist immer das Spannende, dass, jetzt komme ich wieder auf diesen Artikel zurück, das, was ich da gelesen habe, da heißt's, das, was wir können und das, was wir tun, diese Schere, die geht immer weiter auseinander. Und die wird auch in Zukunft immer weiter auseinander gehen. Wir kommen gar nicht hinterher, diese ganze Technologie zu etablieren im Alltag. Und das ist so schade eigentlich. Wir kommen einfach nicht hinterher.
Hast du oder der Artikel, den du gelesen hast, darauf auch eine Antwort, warum das so ist? Also ist es German Angst, dass wir so quasi Berührungsängste zu Neuem haben? Oder ist unser Thema Datenschutz da zu krass? Oder woran liegt es? Ich meine, wenn ich meine Kinder angucke, die sind Teenager, die lachen sich tot, wenn es um solche Fragen geht. Die kennen den Alltag gar nicht mehr anders als mit ChatGPT und Co. Ja? Woran liegt es deiner Meinung nach? Oder hat der Artikel dazu was geliefert?
Also ich glaube, es sind zwei Dinge. In erster Linie, es ist schon die Bürokratisierung hier jetzt in Deutschland vor allem, aber natürlich auch dann auf EU-Ebene, also Stichwort EU-AI-Act. Also was darf man nicht? Und da können wir sicher auf der einen Seite glücklich sein, dass es das gibt. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine Innovationsbremse. Und da kann man drüber streiten. Es gibt Menschen, die sagen, mir ist das egal, was mit meinen Daten passiert. Was ich sage, kann gerne irgendwo landen. Das kriege ich gar nicht mit. Und wer soll das schon lesen? Wen interessiert's? Und dann gibt es natürlich die, die zu Recht sagen, was wird mit diesen Daten gemacht, wenn sie denn irgendwo auf dem Server oder einer Cloud landen? abgezwackt werden und für irgendwelche personalisierte Werbung oder auch groß angelegte Studien genutzt werden. Die finden das nicht gut und das finde ich auch in Ordnung. Und es muss Regeln geben, das ist ganz klar. Nur wir sind, glaube ich, an einem Punkt angekommen, das merkt ja die Regierung mittlerweile auch, der Überbürokratisierung. Und die lähmt uns. Das ist das eine. Das andere ist aber sicherlich auch eine gewisse Skepsis, die auf ärztlicher Seite mitschwingt. Und das tut sie vielleicht in unserem ärztlichen Bereich mehr als in anderen technologienäheren Bereichen. Und ich habe neulich einen Vortrag halten dürfen auf dem Berliner Dermatologie-Kongress und die Frage gestellt ins Plenum, wie viele denn heute ChatGPT in ihren Alltag integriert haben. Und da gingen die Hände von etwa 30% hoch. Und da habe ich schon geschluckt. Weil ich will ja gar nicht, dass KI uns ersetzt. Das darf nicht passieren, das soll auch nicht passieren. Aber ich kann mir doch mit KI das Leben so viel leichter machen. Das ist doch fast schon verrückt, wäre das nicht zu tun. Und das ist das, was ich meine. Wir haben zu viele Hürden und eine zu große Skepsis. Wir probieren zu wenig aus. Und viele der Datenschutzbedenken, die ja per se oder pauschal bestehen, können ausgeräumt werden, wenn man sich mal im Detail mit den Dingen beschäftigt. Es gibt Angebote, die laufen on-premises, also lokal. Nichts davon verlässt den Raum. Es gibt Dinge, die auf gesicherten deutschen Servern ablaufen. Sogenannte Dedicated Cloud Solutions, das ist auch sicher. Die sind ISO 27001 zertifiziert, genauso wie die elektronische Patientenakte. Ja gut, das kann gehackt werden. Da bin ich der definitiven Meinung, dass das so ist. Und das wird wahrscheinlich auch passieren. Aber wenn wir diesen Schritt nicht wagen, und wir haben ihn ja jetzt mit der Patientenakte gewagt, dann werden wir einfach abgehängt. Also wenn man sich anguckt, inwiefern die KI schon in anderen Ländern wohl oder übel eingesetzt wird, dann müssen wir uns fragen, ob wir so weitermachen können. Also klar, man kann weiter Papierakten, Papierkurven ausfüllen. Und das meine ich, also dieser Schritt, Papierkurve zu KI heute, das ist verrückt. Jetzt schweife ich total ab. Ich glaube, ich muss mal eine Pause machen. Aber ihr seht, ich kann mich da total vertiefen in dieses Thema, weil es eigentlich nicht sein kann, dass wir da nicht mitgehen und nicht schneller gehen.
Ich würde da gerne nochmal nachhaken. Fehlt da vielleicht auch, um jetzt mal auch die potenziellen Anwender dieser Technologien, also eure ärztlichen Kollegen, fehlt da vielleicht auch die Kompetenz? Also die müssen doch auch dann in der Nutzung solcher Technologien irgendwie ausgebildet werden, um zu verstehen, was sie da anwenden, was sind die Gefahren und Risiken, aber auch was sind der Nutzen, die Chancen. Findet das statt? Könnt ihr mir das mal widerspiegeln?
Oder andererseits, Christine, direkt daran anschließend, welche Kompetenzen braucht man denn überhaupt?
Genau, ja.
Also, du bist ja auch Gast heute hier, Frenz, weil du ja durch die Registerforschung, so würde ich sagen, auch eine Kompetenzen erworben hast, mit KI umzugehen oder überhaupt Daten zu lesen. Und das ist ja auch eine Kompetenz, die man braucht.
Also, wenn du jetzt von Anwendung von KI-Tools im Alltag sprichst, dann braucht man keine Education, meiner Meinung nach. Denn da spricht man immer vom schönen User-Interface. Wenn das intuitiv ist, ja, also wenn du den App Store öffnest, da brauchst du ja auch keinen Unterricht, wie du dich im App Store bewegst und eine App runterlädst, sondern das ist intuitiv.
Veto. Ich brauche es schon, also gehen wir mal in andere Richtung. Wenn man bringt Kindern schon in der Schule zum Glück mittlerweile bei, dass Wikipedia keine wissenschaftliche Quelle ist. Das heißt, die Menschen müssen doch lernen, auch mit dem, was sie von der KI geliefert bekommen, umzugehen, es einzuordnen, es zu bewerten. Und das meine ich eigentlich, dass ich, wenn jemand mit ChatGPT arbeitet und du tust das, hast du ja gerade erzählt, ne? Und ich mache das auch. Aber ich gehe natürlich mit dem, was ChatGPT mir liefert, extrem vorsichtig um. Und ich weiß mittlerweile durch Übung, und das meine ich mit der Education, ich weiß durch Übung mittlerweile, welche Sachen ich nochmal woanders verifizieren sollte und welche Sachen ich getrost von ChatGPT übernehmen kann. Und da bin ich mir manchmal nicht sicher, ob man das so selbstverständlich jedem überhelfen kann.
Bin ich vollkommen bei dir? Das ist dann von meiner Seite falsch rübergekommen. Ich bin hundertprozentig deiner Meinung, dass, und damit unterstreiche ich auch nochmal, dass ich mitnichten will, dass man sich voll und ganz auf die KI verlässt, sondern man muss sie da einbinden, wo es Sinn ergibt.
Mhm.
Und zwar bei repetitiven Aufgaben, für die ich mein Hirn nicht benutzen muss.
Fleißarbeit.
Fleißarbeit, genau. Dinge, die mich täglich Stunden kosten, obwohl sie immer gleich sind. Da brauche ich sogenannte KI-Agenten, die mir als Assistenten im Hintergrund behilflich sind. Und natürlich ist es so, dass ich mich auf das, was mir ChatGPT ausspuckt, gerade wenn es wirklich hochwissenschaftlich wird, in der Regel gar nicht verlassen kann.
Mhm.
Ja, da werden Quellen ausgespuckt, die es nicht gibt. Da werden Dinge postuliert, die so einfach nicht stimmen.
Mhm.
Und deswegen nutze ich ChatGPT auch niemals, um mir fundiertes Fachwissen anzueignen, sondern immer nur, um lästige Aufgaben abnehmen zu lassen, für die ich keine Qualifikation brauche.
Mhm.
Und darum geht es mir primär. Niemals ersetzen, auch niemals das menschliche Denken ersetzen. Das ist nicht ersetzbar, zumindest bis heute nicht. Wer weiß, was die KI in 5 oder 10 Jahren kann. Sondern es geht darum, zu unterstützen, da wo das eben gut geht und dringend notwendig ist.
Okay.
Und deswegen diese Education, ja, man sollte jedem oder jeder Mensch, der mit KI arbeitet, sollte ein gewisses Grundverständnis davon haben, wie das funktioniert. Ja, dass also jeder, der glaubt, eine KI würde etwas Neues entwickeln, der hat nicht verstanden, wie KI funktioniert. Und solche grundlegenden Dinge, die muss man natürlich wissen, um dann auch die Grenzen zu kennen. Ja, und zu wissen, dass KI, dass ChatGPT nicht mal imstande ist, Strawberry, die R's in Strawberry zu zählen. Na, da wundert man sich.
Wir wissen ja auch Stand heute, also wir haben ja verschiedene Generationen, die jetzt in die Digitalisierung reinrutschen, von den Digital Natives, also den Kindern, die von Geburt an damit groß geworden sind, bis hin zu den Immigrants und denen, die das gar nicht mehr hinkriegen werden. Und das ist ja auch nochmal so ein Punkt, ne? Also wir haben Personen, die greifen intuitiv zur nächsten Technologie, klicken, drücken irgendwelche Knöpfe, haben keine Angst vor dem auszuprobieren, was passiert, und andere sind da eben doch sehr vorsichtig, haben immer noch Skepsis, hast du ja vorhin erwähnt. Und ich glaube, so ein bisschen darauf zielt auch meine Frage einfach ab, ne? Dass wir ja alle ins Boot holen wollen und dafür einfach sorgen müssen, dass alle mit der zur Verfügung gestellten Technologie auch gut umgehen können und das auch gerne tun, mit einem guten Bauchgefühl einfach.
Welche Erfahrungen hast du denn gemacht? Also ich nehme an, ihr sprecht auch beide über die Nutzersensibilisierung. Wie bekommen wir Ärztinnen und Ärzte sensibilisiert, die Themen noch nicht so teilen können? Welche Erfahrungen hast du denn gemacht, Fans, um Leute mit ans Board zu holen?
Ja, das ist spannend. Das ist spannend. Manchmal kommt man sich so vor, als würde man eine Versicherung verkaufen wollen.
Guter Vergleich.
Und dann wundert man sich und fragt sich, warum muss ich das eigentlich verkaufen? Ich muss doch ein Produkt, was grandios ist, nicht aktiv verkaufen. Das müsste mir doch eigentlich aus der Hand gerissen werden. Ja, und da, das ist schon spannend, dass eben häufig die negativen Aspekte oder die kleinen Mankos direkt in den Fokus gerückt werden und das große Ganze außer Acht gelassen. Wenn ich sage, ich habe hier ein tolles Tool, das erleichtert euch die Arbeit, ihr habt mehr Spaß an der Arbeit, ihr spart Zeit. Und ja, es kann sein, dass ihr hier und da was ausbessern müsst. Dann heißt es, naja, aber perfekt ist es ja nicht. Ich muss ja noch was ausbessern. Ja, und das ist so eine Überzeugungsarbeit, die man häufig leisten muss. Dann ist immer die Frage, Ärzte, die zahlen auch nicht gerne Geld für Dinge.
Ja. Ich glaube, ja. Das ist eins der Sachen, die ich jetzt hier markiere und vielleicht hinterher auch wieder rausschneide.
Ja.
Unbelegte Behauptung.
Nein, nein, ich meine nicht im Privaten, sondern mehr so im Beruflichen, was Software angeht und
alles,
so weiter.
Alles, was keine Ziffer hat.
Genau. Also es ist schwieriger als gedacht und ich glaube, es geht vielen so, ehrlicherweise. Es ist nicht so, dass man mit Leuten spricht, also klar, die engen Freunde und Familie, die testen alle und sind total happy und finden das toll. Und aber so, wenn man, sagen wir mal, die Kaltakquise ist hart. Das merkt man auch, ne? Und da wird man dann auch ganz schnell mal desillusioniert, muss man auch sagen. Also es ist nicht so, dass man irgendeine tolle Idee hat und dann haut man die raus und danach ist Friede, Freude, Eierkuchen und jeder reißt es einem aus der Hand.
Gibt es Situationen oder Personengruppen oder von mir aus auch Nationalitäten, die da einfacher sind und andere wiederum, die ganz typischerweise da ganz, ganz schwierig sind?
Also ja, ich würde sagen, die Amerikaner sind da sehr offen. Die gehen anders an so Start-up-Themen ran. Wir haben mal so eine kleine Tour gemacht an der Ostküste im Rahmen eines Startup-Programms von der Handelskammer. Und das war total spannend, weil wir mal mit einer anderen Sichtweise konfrontiert wurden. Auch so ein Thema. Man muss sich da hereinfuchsen. Ich meine, ich habe Medizin studiert, ich habe keine Ahnung von BWL, ich habe keine Ahnung von Finanzen, ich habe keine Ahnung von Marketing, ich habe keine Ahnung von Personalführung, von all dem keine Ahnung, von Steuersachen. Ich muss mich da immer einlesen und dann finde ich es ganz spannend, die unterschiedlichen Sichtweisen zu sehen. Und ich finde es spannend, sich einzuarbeiten in solche Themen wie, wie überzeuge ich eigentlich einen Investor zum Beispiel? Ja, wie sammle ich Geld ein? Und gerade nach Corona ist es schwieriger geworden, grundsätzlich Geld einzusammeln in allen Bereichen. Und in Europa noch mal viel schwieriger als in Amerika. Und man merkt, in Amerika, da ist die Grundhaltung eine andere. Und es ist viel mehr Geld im Markt. Es wird auch an vielen Stellen wahrscheinlich Geld reingepumpt, an denen das eigentlich aus deutscher oder europäischer Sicht unsinnig ist und sich vielleicht auch als unsinnig entpuppt, das Geld ist dann weg. Aber dafür gibt's halt auch 2, 3 Zünder, die wir hier auf dem europäischen Markt nicht haben im Softwarebereich, die das alles wieder gut machen, was da vorher falsch investiert wurde. Also dort herrscht eine andere Investitionsmentalität als hier in Deutschland oder Europa. Das merkt man schon. Und das sind so Dinge, die man so diese interkulturellen Unterschiede, die merkt man erst, wenn man da mal hinfährt und sich das dort mal vor Ort anguckt und anhört.
Du hast gerade was ganz Interessantes gesagt, nämlich keine Ahnung von BWL, keine Ahnung von Marketing, keine Ahnung von gar nichts, also in dem Bereich, und hast aber gegründet. Das heißt, es muss ja schon irgendwie ein bisschen Wissen in diesen Bereichen für dich da sein. Jetzt hast du gesagt, du liest dich gerne in Themen ein. Aber wirst du unterstützt? Hast du einen Stab an Beratern und Fachleuten um dich? Oder wie muss man sich das vorstellen, wenn man als Mediziner dann eben gezwungen ist, in betriebswirtschaftliche Themen einzutauchen?
Also man ruft durchaus mal den ein oder anderen Freund, die ein oder andere Freundin an. Man hat Eltern, man hat Schwiegereltern, die vielleicht auch Erfahrung in bestimmten Bereichen haben und einem helfen. Aber vieles, muss man sagen, ist vielleicht auch blauäugig von mir, aber dann sage ich, just do it. Einfach mal machen und mal gucken, was passiert. Dann kommt auch mal Post vom Finanzamt und man wundert sich, ups, das hätte ich also anders machen müssen. Da war eine Frist, alles klar. Aber daraus lernt man natürlich auch. Also Learning by Doing, Stichwort, geht, ist vielleicht nicht das Optimum. Das würde ich niemals für mich beanspruchen, dass ich da alles richtig gemacht habe. Viele Fehler gemacht in der Gründung und auch über die letzten 2 Jahre, keine Frage. Aber man wächst ja auch so schön, das sagt man ja immer, man wächst an seinen Aufgaben. Ja, also zumindest gewachsen bin ich. Vielleicht nicht physisch, aber...
Jetzt muss man fairerweise auch ergänzen, wer sich als Arzt oder Ärztin niederlassen möchte oder schon niedergelassen ist, der hat zwangsläufig dann irgendwann trotzdem auch das betriebswirtschaftliche Thema an der Backe. Ne? Also es ist jetzt für Mediziner nicht ganz so eine fremde Geschichte, in die ein oder andere Zahlenwelt doch eintauchen zu müssen. Insofern hast du einen kleinen Vorlauf schon.
Eben, zwangsläufig. Und ich höre von einigen, ich habe einige Freunde noch aus Schulzeit, die jetzt BWL machen und über Umwege auch immer mal wieder in Mietsachen oder Kaufsachen mit Ärzten zu tun haben. Die sagen immer hinter vorgehaltener Hand, aber die Ärzte, also die lassen sich grundsätzlich über den Tisch ziehen.
Eine zweite Markierung in meiner Aufzeichnung.
Jetzt hast du gerade, das fand ich ganz spannend, die Fehlerkultur erwähnt. Und die gibt es ja eigentlich gar nicht so im deutschen Gesundheitswesen. Oder gibt es sie vielleicht doch? Wie ist denn da so deine Einschätzung? Denn aus Fehlern lernt man, ja, aber zu Fehlern stehen,
Auch ich denke, das kann man nicht pauschalisieren. Und ich arbeite in einem Umfeld, in dem ich das so nicht täglich miterlebe. Also ich spreche jetzt da nur für unser Team und ich muss sagen, wir werden angesprochen, das ist auch kein Problem und jeder steht zu seinen Fehlern und ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass vielleicht auch ein Fehler nicht dann nur unter zwei Augen oder vier Augen besprochen wird, sondern dass das vielleicht auch ein Learning für alle sein kann. Und insofern kann ich keine generelle Aussage zu machen, wie das in Deutschland allgemein so ist, aber natürlich gerade so im interkollegialen Austausch, auch mal so im Dienst, wenn Fehler gemacht werden, nein, ich kann dazu keine Aussage machen. Das wäre jetzt falsch, da ins Detail zu gehen.
Dann würde mich noch interessieren, also ich habe dich kennengelernt als jemand, der einen Unternehmergeist hat und irgendwie auch so einen Innovationswillen, aber gleichzeitig der Dermatologie fest verbunden ist und sich auch in der Versorgung sieht. Wo stehst du denn mit deinen zwei Beinen dann so in 5 Jahren? Also halb in der Praxis und halb in der Gründung? Oder was denkst du?
Also die Gründungsphase muss dann beendet sein. Ja, die läuft schon zu lang. Nein. Wo sehe ich mich? Also ja, ich möchte der Dermatologie auf jeden Fall treu bleiben. Ich finde, das ist ein ganz tolles Fach und habe auch Spaß daran. Das habe ich jetzt gerade gemerkt. Ich war 3,5 Monate in Elternzeit und habe diese Woche meinen Start wieder in der Klinik und die ersten 2 Tage waren schon super, muss ich sagen. Da hatte ich vielleicht auch noch mal mehr Elan als vor 3,5 Monaten, als es dann in die Elternzeit ging. Also die Derma macht mir Spaß, die Forschung und im Speziellen die Versorgungsforschung macht mir auch Spaß und ich kann mir gut ein hybrides Modell vorstellen aus Klinik und Praxis zum Beispiel. Das sähe so aus, dass man ein paar Tage die Woche eben Patientenversorgung in der Praxis macht oder auch in der Klinik und aber auch 1, 2, 3 Tage, je nachdem, welches Modell man da fährt, Zeit hat und sich der Forschung widmen kann. Wie lange man das dann treibt, das ist eine andere Sache. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, nochmal, falls das jetzt mit dem Start-up, was ich nicht hoffen will, aber nicht so funktioniert, wie man sich das wünscht, dann gibt es noch andere Ideen, die man hat und ich schließe nicht aus, dass man auch noch mal in andere Richtungen denkt in der Zukunft.
In andere Richtungen als Dermatologie? Oder wie meinst du das gerade?
Ja, also dass man eben natürlich der Dermatologie auf irgendeine Weise treu bleibt, aber es gibt auch in der Medizin andere Bereiche, die interessant sind, die man gut verknüpfen kann mit der Dermatologie. Und der Digitalisierungsprozess, da machen wir uns nichts vor, das ist das, was jetzt die nächsten Jahre bestimmen wird. Und auch da gibt es noch tolle Möglichkeiten, sich zu entfalten, eben auf bestimmten Ebenen.
Du sag mal, jetzt haben wir am Anfang gar nicht so genau nachgefragt, aber warum hast du eigentlich dich für Dermatologie überhaupt entschieden?
Da muss ich überlegen. Ich habe einen studentischen Hilfsjob gehabt. So nach dem Physikum habe ich damit angefangen, um ein bisschen was dazu zu verdienen in der Uniklinik und habe dort Biopsien entnommen. Das war mein erster Kontakt zur Derma. Und dann habe ich in der Vorlesung gesessen und eine tolle Vorlesung von meinem dann Doktorvater, dem Professor Eirich aus Freiburg jetzt, gehört, bin dann runtergelaufen zu ihm, habe gesagt, Mensch, ich finde das spannend, könnte ich eine Doktorarbeit bei Ihnen machen? Und dann hat er gesagt, ja klar. Und das war die beste Entscheidung. Das war dann eine Laborarbeit, die ich gemacht habe, eben auch an der Klinik in München und habe dann dort 2 Jahre im Labor die Doktorarbeit gemacht. Dann neigte sich das Studium dem Ende zu. Dann habe ich gesagt, naja, ist ein tolles Team. Ich kannte auch viele Leute da mittlerweile, habe auch meine Formulaturen da gemacht, dann PJ und dann war es eigentlich klar. Und warum? Weil ich sehr gerne visuell arbeite. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Aspekt, dass ich sehen kann, was die Patienten haben. Ich fand immer gut, dass man ein bisschen operieren kann, aber nicht nur. Also ich habe auch in der Neurochirurgie formuliert und ich muss sagen, so nach 8 Stunden stehen, hätte ich mich gern mal bewegt. Also nur am OP-Tisch stehen ist auch nicht mein Ding, aber ein bisschen schon. Und das kann man in der Derma gut. Und das ist eigentlich der wesentliche Aspekt. Ich habe ein sehr breites Patientenkollektiv, finde ich, jung und alt. Und man hilft denen wirklich. Also die haben ja häufig einen unfassbar hohen Leidensdruck. Ich glaube, das kennen wir alle, wenn wir irgendwie mal was im Spiegel sehen, an visuell exponierten Arealen zum Beispiel, was da nicht hingehört, dann sagt man gleich, ei, was ist das denn? Das geht ja gar nicht. Wie kriege ich denn das weg? Und wenn wir uns das in der Maximalausprägung vorstellen, dann kann ich nachvollziehen, wie hoch dieser Leidensdruck ist. Und auf der anderen Seite, wie schön das ist, dann diese Patienten von diesem Leidensdruck zu befreien. Das waren so die Aspekte, die mich eigentlich in die Derma gebracht haben.
Gerade diese letzte Erklärung höre ich tatsächlich nicht zum ersten Mal. Ich finde das immer wieder so ein Gänsehautmoment, wenn ich Dermatologen und Dermatologinnen frage, warum sie genau das gewählt haben. Und es ist fast immer, dieser eine Punkt ist fast immer mit dabei. Dieses tolle Gefühl, jemandem mit einem Wahnsinnsleidensdruck, mit einer coolen Sache, manchmal ja sogar wirklich schnell und einfach helfen zu können. Also, und manchmal auch mit viel drumherum und Fachwissen, klar. Aber ja, ich finde das toll. Also, super. Nee, Benjamin, du wolltest noch was fragen. Ich wollte dir gerade nicht reingrätschen. Also,
Wir haben ja immer noch unsere Frage, wo du schon mal da bist. Und tatsächlich nähert sich ja auch bald Weihnachten, wo du schon mal da bist, Frenz. Was ist denn in deinem Adventskalender drin? Oder beziehungsweise, was packst du denn rein?
Damit implizierst du, dass ich einen Adventskalender vorbereite.
Ich nehme es mal ganz stark an. Ist dem so?
Naja, jetzt bleibt mir keine andere Wahl mehr.
Aha, gern geschehen.
Also was in meinem drin ist, den ich bekomme, ich weiß gar nicht, ob ich einen bekomme, das weiß ich natürlich auch nicht. Vielleicht Drogerieartikel, Unterhosen, ich weiß es nicht. Oder einfach Schokolade. Ich bin ja auch dann doch ein Freund von Schokolade, obwohl ich eigentlich kein Nascher bin. Aber zur Adventszeit, da freue ich mich immer sehr über Schokolade. Und würde natürlich, je nachdem, für wen ich diesen Adventskalender vorbereite. Also meine Frau kriegt auf jeden Fall einen Adventskalender von Tonis Chocolonelli.
Ich möchte der Klarheit halber einmal erwähnen, dass wir keine Werbepartnerschaft mit diesem Unternehmen haben. Das muss ich hier sagen, aber hört sich nach was mit Schokolade an, richtig?
Ja, auf jeden Fall. Das sind diese flicken Tafeln, mit denen man jemanden erschlagen kann.
Damit bestückst du einen ganzen Adventskalender?
Das sind dann nur die kleinen Stückchen aufgeteilt.
Okay. Aber schon noch Team Adventskalender, oder? Also ein bisschen Magie in der Weihnachtszeit.
Total. Und ich muss auch sagen, jetzt, wo wir eine kleine Tochter haben, freue ich mich auch sehr darauf, das wieder etwas mehr zu zelebrieren. Das ist in den letzten Jahren ein bisschen abhanden gekommen, finde ich. Und das ist etwas, auf das ich mich wirklich freue. Und da gehört natürlich der Adventskalender dazu.
Was würde denn ein digitaler Adventskalender für deine Arzt- und Ärztinnenkollegen bereithalten, wenn du dir Dinge wünschen dürftest für die nächste Zeit?
Das ist eine sehr schwierige Frage.
Verdammt, also wir haben so gut durchgehalten.
Grundsätzlich finde ich, ein Adventskalender sollte haptisch erfassbar sein. Und insofern finde ich einen digitalen Adventskalender natürlich nicht so schön. Aber wenn es einen geben würde, dann würde ich jeden Tag einen lustigen Tipp reinbringen, den ich nutzen kann, um KI sinnvoll in meinen Alltag einzubinden. Wusstest du schon das? Du mit.
Das finde ich richtig gut. Das sind übrigens aktuell auf so einschlägigen Plattformen, LinkedIn vorne weg, aber sonst auch die Posts, die echt am besten funktionieren. Diese handgreifbaren Tipps, wie man wirklich solche Tools für sich umsetzen kann. Und das finde ich super, dass du das als Idee hast, weil das wäre tatsächlich ein erster Schritt, um Menschen näher an die Thematik ranzubringen. Stichwort Education, da haben wir es wieder. Ihnen einfach häppchenweise die Sachen nahelegen und zu ermöglichen. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle, Benjamin, wenn du keine unfassbar brennenden Fragen mehr auf deinem Zettel stehen hast, würde ich hier dazu übergehen und dir, lieber Frenz, erstmal ganz, ganz herzlich zu danken, dass du heute hier warst und mit uns über deine Themen gesprochen hast. Und ich würde an alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen einfach weitergeben, wer mehr Fragen an dich hat, wer wissen will, was du da mit deinem Startup genau machst. Da wollen wir heute nicht noch tiefer drauf eingehen. Oder wer sich einfach mit dir connecten möchte, man findet dich bei LinkedIn unter deinem Klarnamen Frenz Ohm, richtig? Genau, und da, wer also weiterführend in die Thematik einsteigen möchte, der kann sich da wahrscheinlich jederzeit auch mit dir in Verbindung setzen, vermute ich mal.
Absolut, jederzeit. Ich freue mich über jede Kontaktaufnahme und jede Diskussion. Und ich danke natürlich euch beiden, dir Christine und Benjamin, ganz herzlich, dass ihr mich hier eingeladen habt. Fühle mich sehr geschmeichelt, auch wenn es sicherlich bessere Gesprächspartner gegeben hätte.
Aber nein, da gräsche ich direkt dazwischen. Das war ein runder Abschluss in unserer Runde. Und in den Shownotes beinhalten eben nicht nur Informationen zu dir, sondern auch noch zum Institut für Versorgungsforschung und die erwähnte Studie. Und insofern nicht nur einen schönen Feierabend, also im wahrsten Sinne des Wortes, Abend mit deinen zwei Lieben, sondern vor allen Dingen auch einen guten Start in die manchmal doch trubelige Weihnachtszeit und einen guten Jahresabschluss.
Genau, und das möchte ich auch an alle Zuhörer da draußen senden, denn unsere nächste Folge wird erst zwischen den Jahren veröffentlicht. Das heißt, ab hier an alle eine schöne Weihnachtszeit und eine besinnliche Zeit mit der Familie, an dich natürlich auch, lieber Frenz. Und wer weiß, wo wir uns das nächste Mal treffen oder hören, vielleicht auch hier an dieser Stelle wieder. Wir werden sehen. Also, tschüss zusammen.
Tschüss. Vielen Dank.
Der Podcast Wo ich schon mal da bin ist eine BVDD e.V. Produktion. Redaktion: Dr. Thyra Bandholz, Dr. Dorit Düker, Benjamin Kroh, Christine Rosenow. Producer: Christine Rosenow. Executive Producer: Dr. Thyra Bandholz. Ton und Schnitt: Christine Rosenow.